Einen wunderschönen guten Morgen. Nach so viel, wie sagt man das jetzt? Wie oft jetzt das Thema angekündigt wurde, da ist der Druck auch überhaupt nicht gut. Ich hoffe, ihr seid alle sehr gespannt auf das, was kommt und hört auch gut zu. So gut anmoderiert wurde ich noch nie. Ist auch nicht schlimm. Während ich hier weiter so ein bisschen mich vorbereite, sage ich euch schon mal, dass ich mit einer Geschichte beginnen werde, wo es um meine Oma geht. Meine Oma wohnt in der Nähe von Stuttgart, ist 94 Jahre alt. Das war sie aber nicht immer. In ihren jungen Jahren ist sie in ein Dorf namens Tschernigowka gezogen. Tschernigowka liegt in Kasachstan, ich meine nicht so weit von der chinesischen Grenze entfernt, und ist nach heutigen Maßstäben immer noch rückständig. Als meine Oma dorthin heiratete, gab es noch keinen Strom. Sie lebte mit ihrem Mann und ihren Kindern in einer Lehmhütte oder Lehmhaus. Die Lebensbedingungen dort waren hart, der Sommer heiß, der Winter kalt. Also verzichtete man auf schöne Fenster, die das Tageslicht reingelassen hätten, und hielt alles eher verschlossen, um die bestmögliche Wärmedämmung zu haben. Eine der wenigen Lichtquellen, die es wirklich gab, war ein Herd, wo den ganzen Tag das Feuer brannte. So ein Lehmhaus in Schuss zu halten, ist sicher nicht einfach. Der Lehmboden darf nicht nass werden, sonst wird er matschig. Da also täglich durchzuwischen, ist eher keine so gute Idee. Und generell kam sicher viel Schmutz in das Haus, weil sie hatten noch einige Nutztiere im Stall. Aber, wie meine Oma mir erzählte, sagte sie, sie war eigentlich ganz zufrieden mit sich selbst. Sie bemühte sich sehr, das Haus sauber zu halten, und ihrer Meinung nach gelang ihr das auch ganz gut. Bis es an einem verhängnisvollen Tag dazu kam, dass man in das Dorf eine elektrische Leitung legte. Und natürlich auch gleich in das Haus. Mein Opa, der es damals sicher auch nur gut gemeint hat, hat natürlich sofort eine Glühbirne gekauft und angeschlossen, sodass sie endlich genug Licht im Haus hatten. Was denkt ihr? Hat meine Oma sich gefreut? Tolle Sache, oder? Endlich etwas mehr Komfort im Haus. Licht, wann man es braucht, nicht mehr beim Kerzenschein lesen. Licht ermöglicht uns so viel. Aber die Reaktion meiner Oma war leider eine ganz andere. Nachdem mein Opa die Glühbirne angeschlossen hatte, hätte sie sie am liebsten gleich wieder rausgerissen. Sie versuchte sogar, mein Opa zu überzeugen, dass man doch sowas gar nicht nötig hätte und sie doch schon immer ohne ausgekommen sind. Sie wollte dieses Licht nicht in ihrem Haus haben. Könnt ihr euch vorstellen, warum? In dem Moment, als das Licht anging, sah sie, wie dreckig das Haus war. Speziell in den Ecken, wo vorher noch nie ein Lichtstrahl seinen Weg hingefunden hatte. Sie hat sich geschämt, dass sie in so viel Dreck lebten. Und im Licht konnte man das nicht mehr übersehen. Lasst mich dazu einen Text aus der Bibel lesen. Wir finden ihn im 1. Johannesbrief, Kapitel 1, die Verse 5 und 10. 1. Johannes, Kapitel 1, Verse 5 bis 10. Und das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen. Gott ist Licht und in ihm ist keine Finsternis. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln in der Finsternis, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft untereinander, und das Blut Jesu, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde. Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Wenn wir sagen, wir haben nicht gesündigt, so machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Gott ist Licht. Das ist das Fundament, auf dem dieser ganze Text aufgebaut ist. Das stellt Johannes in Vers 5 ganz klar dar. Das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen, dass Gott Licht ist und in ihm ist keine Finsternis. Was ist Licht? Ich habe mir mal die Mühe gemacht und Wikipedia gefragt, was Licht eigentlich ist. Menschen, die wohl weit schlauer sind wie ich, haben dazu ein paar sehr wissenschaftliche Sätze verfasst, die ich euch ersparen werde, auch aus Angst, weil ich sie nicht fehlerfrei vortragen könnte. Aber ich will mal ein paar Begriffe nennen, die einfach nur in den ersten 3-4 Sätzen auftauchen. Da geht es um elektromagnetische Strahlung, um Spektrum, Wellenlängen und Quantenphysik, Beugungs- und Interferenzerscheinungen und so weiter. Das fand ich jetzt nicht wirklich hilfreich. Google hat mir dann schon mehr geholfen. Wenn man eintippt, was ist Licht bei Google, dann steht da, etwas, was die Umgebung hell macht, erleuchtet und dadurch Dinge sichtbar macht. Von einer Lichtquelle ausgehender Schein. Das macht doch schon viel mehr Sinn. Und es brachte mich auf eine ganz andere Stelle in der Bibel, die das recht ähnlich beschreibt. Und dazu müssen wir einmal die Bibel ganz vorne aufschlagen und in die Schöpfungsgeschichte schauen. Weil im 1. Mose Kapitel 1, Vers 3 steht, und Gott sprach, es werde Licht. Und es ward Licht. Und Gott sah, dass das Licht gut war. Da schied Gott das Licht von der Finsternis. Gott hat das Licht geschaffen und er hat definiert, was das Licht eigentlich ist. Der Gegensatz zur Finsternis. Da, wo Licht ins Spiel kommt, muss die Finsternis weichen. So war es schon bei der Schöpfung. Am Anfang war die Erde wüst und leer und eine Finsternis lag auf der Tiefe. Dann schuf Gott das Licht und wir haben den Tag bekommen, der die Nacht vertreibt. Was uns erst erlaubt, Gottes Schöpfung zu sehen und zu bestaunen, wir hätten wohl nicht allzu viel von den tollen Blumen und Bäumen und Tieren, die Gott auch noch geschaffen hat, wenn wir sie gar nicht sehen könnten. Was ich hier versuche zusammenzufassen, ist, Licht ist was Gutes. Und Gott sagt, dass Gott Licht ist. Er ist die Lichtquelle, die alles erhält. Und diese Lichtquelle ist nicht vergleichbar mit dem, was wir zur Verfügung haben, wie eine Taschenlampe oder eine Glühbirne oder ein Feuerzeug oder eine Kerze. Solche Lichtquellen erzeugen Schatten und dringen nicht in jede Ecke vor. Wenn wir von Gott als Lichtquelle sprechen, reden wir von einem Gott, der vollkommen ist in all seinen Eigenschaften. Wir reden von solch einer Macht, der sich nichts widersetzen kann. Wenn Gott Licht ist, dann sagt Johannes das hier ganz richtig, dann kann keine Finsternis in ihm sein. Nicht der kleinste Schattenwurf. Und er bietet uns an, in sein Licht zu kommen. Eine Einladung, die jedem gilt. Und genau diese Einladung möchte ich heute an euch weitergeben. Und sie soll der erste Punkt sein, den wir behandeln. Komm ins Licht. Komm ins Licht. Das ist die Einladung, die Gott ausspricht. Ein gutes Angebot. Eines, bei dem es eigentlich keinen guten Grund gibt, sie abzulehnen, oder? Denn sind wir mal ehrlich, wenn es ums normale Licht geht in unserem Alltag, würde keiner von uns darauf verzichten wollen. Auch wenn vielleicht der eine oder andere behauptet, er sei ein Nachtmensch, der die Sonne lieber meidet. Ohne Licht können auch diese Menschen nicht. Oder würde sich jemand von euch die Haare im Dunkeln schneiden lassen? Ich war gestern beim Friseur und ich war sehr froh, dass da so eine richtig fette Leuchte über meinem Kopf hing. Sonst hätte ich den da auch nicht rangelassen. Oder habt ihr schon mal versucht, ein Buch im Dunkeln zu lesen? Wie gut würde das denn funktionieren? Ja, nicht mal unsere Bildschirme, die wir tagtäglich benutzen, ob das das Tablet ist, was ich hier vor mir habe, der Bildschirm zu Hause, das Handy, ohne Licht funktionieren sie nicht. Logisch betrachtet sollten wir doch zu Gottes Licht rennen, wie die Motte zum Licht fliegt. Nun, die Wahrheit sieht leider anders aus, denn wir Menschen, wir scheuen uns vor diesem Licht. Warum? Ich finde, die Geschichte meiner Oma hat sehr viel damit zu tun. So wie sie sich schämte für den Schmutz in ihrem Haus, gibt es viele Menschen, die es in ihrem Leben mit bzw. ohne Gott genauso halten. Sie wissen um den ganzen Müll und Dreck in ihrem Leben, ihre Süchte, ihre Vergehen gegen Gott. Sie wissen um die Sünde in ihrem Leben. Und so wie bei meiner Oma einmal kurz das Licht angegangen ist, ist Gottes Licht auf ihr Leben gefallen und sie haben gesehen, wie dreckig sie sind. Wie wenig sie in seine Gegenwart passen und bleiben lieber außerhalb seines Lichtes. Und irgendwie kann man diese Reaktion ja schon nachvollziehen. Man schämt sich. Man kommt in die Gegenwart Gottes, wo alles perfekt ist, wo alles Licht ist und wo man selber dann so ein dunkler Fleck ist. Man ekelt sich vielleicht auch vor sich selber. Und wie ich jetzt über die Jahre beobachten konnte, reagiert der Mensch meist auf zwei verschiedene Arten und Weisen. Die eine Gruppe gibt auf, weil sie sowieso meint, dass sie nicht würdig sind oder es ist ihnen schlicht egal. Die andere versucht im Dunkeln den Dreck wegzubekommen, um es dann, wenn man sich sauber genug fühlt, nochmal zu versuchen. Wie gut sowas klappt, habt ihr ja schon am Beispiel meiner Oma gehört. Diese Herangehensweise ist also nachweislich nicht nur unmöglich, sondern auch irgendwie, und bitte entschuldigt diese Ausdrucksweise, dumm. Wir können nicht aus eigener Kraft sauber genug werden, um in Gottes Licht bestehen zu können. Und schon gar nicht, wenn wir das in der Finsternis versuchen. Wie es richtig geht, lesen wir in Vers 7. Da steht, wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft untereinander und das Blut Jesu, seines Sohnes, macht uns rein von jeder Sünde. Das Angebot von Jesus ist also schon längst ausgesprochen. Sein Tod am Kreuz für die Sünden der Menschheit schon lange passiert. Und diesen Tod ist er gestorben, eben weil wir Sünder sind und es aus eigener Kraft nicht schaffen können, zu Gott zu kommen. In Römer 3, Vers 12 steht, alle sind sie abgewichen und allesamt verdorben. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Und in Vers 20, denn durch das Gesetzeswerk wird kein Mensch vor ihm gerecht sein. Bei Betroffenen, die eben trotzdem genau das versuchen, klingt das dann oft so. Ja, ich muss noch mit dem Rauchen aufhören, dann kann ich zu Jesus kommen. Ich muss noch meine Wutausbrüche in den Griff bekommen, aber dann kann ich bestimmt zu Jesus kommen. Ich muss noch mit dem Klauen aufhören, dann kann ich zukommen. Ich muss noch mit dem Lügen aufhören oder was es auch ist, dann kann ich bestimmt zu Jesus kommen. Aber so wie ich jetzt bin, das klappt nicht. Den Weg, den die Bibel zeigt, ist aber ein ganz anderer. Nämlich, komm zu Jesus. Und das steht an erster Stelle, komm zu Jesus und bring das Schlechte mit, was dich von ihm trennt. Komm in sein Licht mit deiner Sucht. Komm in sein Licht mit deinen Wutausbrüchen. Komm in sein Licht mit deinem Verlangen, was zu klauen oder zu lügen. Aber komm zu Jesus. Ihr kennt alle 1. Johannes 3, Vers 16. Ich möchte ihn trotzdem einmal noch mal vorlesen. Da steht, denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Wenn es dir also so geht, wie eben beschrieben, dass du eigentlich zu Gott kommen möchtest, aber weil du dich schämst oder erst noch besser werden willst, habe ich heute eine Bitte an dich, und zwar hör auf damit. Hör auf damit. Den Weg, den Gott dir anbietet, ist Rettung durch Glaube und nicht durch Taten. Nimm sein Angebot an, tritt in sein Licht, komm vor seinen Thron, bekenne deine Sünden und bitte um Vergebung. Und dann wird das Blut Jesu dich reinwaschen von aller Sünde. Und du wirst kein dunkler Fleck mehr sein. Komm ins Licht. Es gibt aber noch eine zweite Gruppe von Menschen, die ich ansprechen möchte. Und diese Gruppierung finden wir in Vers 6. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln doch in der Finsternis, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Mit dieser Gruppe Mensch bin ich schon als Teenager in Berührung gekommen. Ich war auf einer Kinderfreizeit, wahrscheinlich so 10, 11, 12 Jahre alt. Und auf dieser Kinderfreizeit hat Jesus sehr viele Herzen erreicht und damals auch meins. Und viele haben sich auf dieser Freizeit für Jesus entschieden und alle waren euphorisch und es war eine tolle Stimmung und man ist so durch die Zimmer gerannt und hat die anderen gefragt, hey, hast du dich auch bekehrt? Und die meisten haben gesagt, ja, super, alles, ne, alle freuen sich, Wahnsinnsstimmung. Bis ich dann auf diese Gruppe von Jungs gestoßen sind, die sahen irgendwie nicht happy aus. Ne, und ich bin auch zu denen gegangen und habe gefragt, hey, habt ihr euch gestern auch bekehrt? Und diese Jungs, das waren auch Gemeindekinder, die äußerlich, also sich absolut richtig, also christlich verhalten haben. Diese Jungs, die konnten sogar ganz toll laut vor der Gruppe beten, das konnte ich damals auf gar keinen Fall. Und ausgerechnet, die sagten mir, nein, sie haben sich nicht bekehrt. Sie würden ja schon an Gott glauben, aber das mit dem Bekehren, das würden sie ja gerne noch nach hinten schieben wollen. Weil, wenn man sich bekehren würde, dürften sie ja nicht mehr ins Kino gehen. Gut, Ich muss zugeben, damals dachte ich, gutes Argument. Hätte ich mal früher drüber nachgedacht, aber ja, zu spät. Jetzt hast du es ja gemacht. Heute würde ich vermutlich anders reagieren. Aber im Kern kommt mir die Sache dann doch sehr vertraut vor. Euch auch? Leben im Licht mit Gott. Super Sache. Will ich. Unbedingt. Aber da gibt es noch dies oder das, das will ich doch genauso gerne haben. Was mache ich? Ich gehe einen Kompromiss ein. Ich entscheide mich irgendwie für ein Leben mit Gott, gehe zur Jugend, zum Gottesdienst und tue alles, um nicht aufzufallen, halte aber das eine, von dem ich zwar überzeugt bin, dass es falsch ist, versteckt. Was man im Endeffekt versucht ist, man stellt sich ganz an den Rand des Lichtkegels, sodass man zur Hälfte drin ist, die andere Hälfte steht aber noch im Dunkeln. Und entschuldigt bitte ein letztes Mal, das ist dumm. Wenn ich nicht ganz im Licht bin, bin ich nicht im Licht. Punkt. Bevor wir weiter in diese Richtung überlegen, von was für dunklen Geheimnissen reden wir eigentlich? Auch hier möchte ich gern wieder in zwei Gruppen unterteilen. Es gibt die ganz offensichtlichen Sünden, die die Bibel beim Namen nennt. Um da eine Stelle zu zitieren aus Galater 5, die Verse 19 bis 20, da steht: Offenkundig sind aber die Werke des Fleisches, als da sind Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Hader, Eifersucht, Zorn, Zank, Zwietracht, Spaltung, Neid, Saufen, Fressen und dergleichen. Davon habe ich euch vorausgesagt und sage noch einmal voraus, die solches tun, werden das Reich Gottes nicht erben. Da kann man nichts schönreden. Das sind Beschreibungen der Finsternis, die keinen Platz in Gottes Licht haben, die dort nicht existieren können. Die zweite Gruppe dunkler Geheimnisse möchte ich in Kultur und Prägung verankern. Was meine ich damit? Nun, eben solche Dinge wie ins Kino gehen. Jeder durchläuft im Laufe seines Lebens, des Erwachsenwerdens, einen Prozess, in dem Gut und Schlecht definiert wird. Das gehört dazu. Und so wie ich groß geworden bin, beispielhaft zählten zu den schlechten Dingen Kino, Alkohol, Zigaretten, aber auch banale Dinge wie ins Restaurant zu gehen oder einem Fußballverein beizutreten. Das, sagte man, war die Welt, das war nicht okay. Zu den meisten eben genannten werden wir in der Bibel keine Beurteilung finden, weil es damals noch gar keinen Fußball gab oder Kinos haben sie auch noch nicht erfunden, als die Bibel geschrieben wurde. Aber wir können doch einen Maßstab anlegen. In Matthäus 6, Vers 33 steht: Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch alles zufallen. Das ist der Maßstab, nach dem wir solche Dinge beurteilen sollten. Oder lasst es mich einmal im Kontext anders formulieren: Trachtet zuerst danach, in seinem Licht zu wandeln. Hindert dich ein gelegentlicher Kinobesuch daran, in Gottes Licht zu stehen? Wenn du diese Frage mit Ja beantworten musst, dann lass es sein. Wenn du sie mit Nein beantwortest, kein Problem. Hindert dich dein Fußballverein daran, in Gottes Licht zu stehen? Ja, dann lass es sein. Wenn nein, viel Spaß beim Spielen. Hindert dich dein Alkoholkonsum, in Gottes Licht zu stehen? Ja, dann lass es sein. Nein, pass auf, dass es nicht zum Problem wird. Wie ihr sicher merkt, habe ich diesbezüglich keine klare Ja-Nein-Position, weil das für jeden auch ganz anders aussehen kann. Dem einen kann der Sport lieber werden als Jesus und all seine Energie geht in diese Richtung und Jesus hat nicht mehr den ersten Platz. Ein anderer bekommt das vielleicht besser hin. Und was bei dem einen der Sport ist, ist bei dem anderen die Musik und so weiter. Und ich möchte einmal beispielhaft das Thema Alkohol nennen. Wie unterschiedlich die Situationen aussehen können. Wenn ich hier in Deutschland in meinem regulären Umfeld und ohne Ausschweifung Alkohol genieße, sehe ich erstmal kein Problem. Anders war es, als ich während meines Praktikums in Brasilien mit Drogenabhängigen gearbeitet habe. Hätte ich dort Alkohol konsumiert, hätte das für die Männer und Frauen, die auf Entzug waren, gravierende Folgen haben können. Für sie galt: Drogen in jeglicher Form halten dich fern von Jesus. Wenn sie gesehen hätten, dass auch nur ein Missionar am Abend gemütlich ein Bier trinkt, wäre alles nicht mehr glaubhaft gewesen. Also war Alkohol vom Tisch, tabu, hat man gar nicht hinterfragt. Man hätte sich an dem Gegenüber versündigt. Ich weiß nicht, ob eine der oben genannten finsteren Gruppen auf dich zutrifft. Ob es da etwas gibt, was du nicht ins Licht bringen möchtest. Ob es etwas ist, von dem du weißt, weil die Bibel es klar sagt, dass es falsch ist. Oder etwas, wo du dir gar nicht sicher bist, weil du so geprägt wurdest. Die Antwort darauf für beide Gruppen ist immer noch die gleiche. Komm ins Licht und bring mit, was du geheim halten möchtest. Ist das einfach? Meistens nein. Schämst du dich deswegen? In vielen Fällen ja. Aber das ändert nichts an der Wahrheit. Komm ins Licht und frag doch Jesus, was er davon hält. Frag doch Jesus, ist es okay, dass ich ins Kino gehe? Ist es okay, dass ich Alkohol trinke? Ist es okay, dass der Sport so eine große Rolle in meinem Leben spielt? Ist es okay, dass ich so viel Zeit vor dem Bildschirm verbringe? Und, keine Ahnung, YouTube-Videos schaue. In Gottes Licht wird das Schlechte offenbar werden. Da können wir uns sicher sein. Und er wird dir eine Antwort geben. Und auf jeden Fall komm ins Licht, wenn du weißt, dass Finsternis in deinem Leben ist. Dann komm zu ihm und leg es offen vor ihm hin. Komm ganz in das Licht, nicht nur halb. Und sag ihm, dass du ein Alkoholproblem hast. Sag ihm, dass du von der Pornografie nicht wegkommst. Und versteck es nicht. Sag ihm, dass dein Medienkonsum dich täglich von ihm fernhält. Sag ihm, was auch immer du eigentlich im Dunkeln lassen möchtest. Und bitte um Vergebung. Und er wird sich wiederum an seine Zusage halten, wenn du in sein Licht trittst, echte Gemeinschaft mit ihm hast, dann wird sein Blut dich reinwaschen von aller Sünde. Ich lese nochmal Vers 9. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Das ist das Angebot, das Gott für uns hat, ein Leben im Licht. Dass die Finsternis in uns vertreibt, aller Schmutz ist weg und zusätzlich ändert sich oft unsere Einstellung gegenüber den Sachen, die wir vorher als so attraktiv betrachtet haben, wenn wir sie aus Gottes Licht betrachten. Etwas, was wir vorher um jeden Preis behalten wollten, wollen wir plötzlich nie wieder haben. Wer in der letzten Gemeindestunde war, hat das mitbekommen, als wir die Zeugnisse gehört haben von denen, die sich jetzt bald taufen lassen wollen. Das sind für mich immer Highlights. Wenn sie von all dem Schmutz in ihrem Leben erzählen und davon, wie Gott es bereinigt hat und wie sie in seinem Licht verändert wurden, das begeistert mich jedes Mal aufs Neue. Und ich glaube, der beste Satz des Abends, den ich lange nicht vergessen werde, ist: Und dann ist aus einer Gruppe von Kiffern eine Gruppe von Betern geworden. Gottes Licht verändert zum Guten. Eine kleine Anmerkung, die aber nicht ungesagt bleiben darf. Ich habe in meinem Leben auch schon Spezialisten kennengelernt, die meinten eben damit, alles rechtfertigen zu können. Die ihre Sünden und Vergehen eben so schön redeten. Die behaupteten, dass sie ja ganz im Reinen mit Jesus sind und dass sie im Licht stehen und somit alles okay wäre und man sie doch bitte in Ruhe lassen sollte. Und keine Ahnung, in Unzucht leben oder was auch immer sie nicht aufgeben wollten. Aber Johannes findet da ganz klare Worte in Vers 8 und Vers 10. Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir sagen, wir haben nicht gesündigt, so machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Wenn wir so leben, belügen wir uns selbst. Die Wahrheit ist aber, sie stehen im Dunkeln. Und nicht nur, dass sie sich selbst belügen, sie stellen Gottes Wahrheit auch noch als falsch dar und laden somit noch mehr Schuld auf sich. Einen zweiten Punkt möchte ich ansprechen. Bleibe im Licht. Bleibe im Licht, das ist der Punkt, der mich erst auf dieses Thema gebracht hat. Weil ich kann es schon gar nicht mehr an meinen Fingern abzählen, wie oft ich schockiert dagestanden bin, weil ich mal wieder erfahren habe, wie Menschen, die mit Jesus gelebt haben, die sogar meine Vorbilder waren im Glauben, sich vom Licht abgewandt haben. Die sich wieder bewusst für ein Leben im Dunkeln entschieden haben. Die Gründe waren vielfältig, aber zum Beispiel, dass sie ihre Familie für eine andere Frau oder einen anderen Mann verlassen haben. Wo ich da stand und nur die Hände über dem Kopf zusammenschlagen konnte und mich fragte, wie konnte es dazu kommen? Ich glaube, die Antwort gibt uns ein kleines Wort in Vers 7. Johannes benutzt da das Wort wandeln. Nicht sitzen oder stehen. Er sagt, wir sollen im Licht wandeln, was so viel heißt, wie in Bewegung zu bleiben. Bewusst im Licht zu bleiben, sich jeden Tag oder wenn es sein muss, sogar jede Stunde neu dafür zu entscheiden, in seinem Licht zu bleiben. Ins Licht zu kommen, das ist der erste Schritt. Ich glaube, darin zu bleiben, ist viel anstrengender. Unser Leben steht schließlich auch nicht still. Ständig werden wir mit neuen Situationen konfrontiert und manche davon können uns eben wieder aus diesem Licht herauslocken. Dieser Gefahr müssen wir uns ständig bewusst sein. Ich möchte euch dazu ein Beispiel erzählen, wie ich es vor circa 2 Jahren erlebt habe. Meine Schwester war zu diesem Zeitpunkt die Leiterin eines Teams der Allianzmission. Mit 6 jungen Erwachsenen ist sie durch Europa getourt, um Gemeinden vor Ort eine Hilfe zu sein. Und als ich sie dann mal in einer freien Woche besuchte, habe ich erfahren, dass sie und ihr ganzes Team etwas praktizierte, was sie YouTube-Fasten nannten. Das hat mich damals schon eher irritiert, aber sie haben mir dann erklärt, was sie damit meinen. Sie als Team haben festgestellt, dass sie gerade als Gruppe dieser Größe zusammengefasst so vielen YouTubern folgten und da ja natürlich jeder seine Lieblings-YouTuber mit den anderen teilen musste, haben sie gemerkt, dass sie viel zu viel vor dem Bildschirm saßen und sich YouTube-Videos angeschaut haben und die Projekte, die sie vorbereiten mussten, für die einzelnen Gemeinden darunter gelitten haben. Seien es Kinderwochen oder dass jemand sich auf eine Predigt vorbereiten musste. Die Zeit fehlte plötzlich. Gefahr erkannt, Gefahr gebannt. Sie haben gemerkt, dass sie das an sich harmlose Anschauen von Videos sie von ihrem Weg mit Gott weggedrängt hat. Und sie haben sich bewusst dafür entschieden, im Licht zu bleiben. YouTube vorerst zu verbannen, um wieder auf Kurs zu kommen. Und genau darum geht es. Wir müssen unser Leben ständig und wiederholt im Licht Gottes betrachten. Und wenn wir merken, dass wir aus seinem Licht treten, müssen wir wieder zurückkommen. Zum Schluss noch ein kleiner letzter Punkt. Wer sich für ein Leben im Licht entscheidet und im Licht bleibt, der ist ein Licht. Gottes Licht leuchtet durch uns in eine finstere Welt. Und unsere Mitmenschen, sei es auf Arbeit oder in der Schule oder im Sportverein, werden dieses Licht wahrnehmen. Das ist mir letztes Jahr einmal sehr bewusst geworden. Ich kann euch leider nicht mehr ganz genau schildern, was passiert ist, aber es gab mal wieder einen Zwischenfall auf Arbeit. Die haben wir täglich. Jemand hat sich wieder nicht korrekt verhalten oder ich weiß es nicht mehr. Aber ich bin ausgeflippt, aus meiner Haut gefahren, habe lautstark über diese Person hergezogen. Ich war wütend. Passiert mir nicht oft, aber war so. Ein Arbeitskollege, der neben mir stand, der sonst am lautesten schimpft, stand neben mir, schaute mich ganz entsetzt an und sagte, Rudi, das bist doch nicht du. Das passt nicht zu dir. So kenne ich dich doch gar nicht. Ich muss sagen, ich habe mich damals ganz schön geschämt. Was für ein schlechtes Zeugnis das von mir war. Und mir wurde bewusst, wie sehr meine Mitmenschen wahrnehmen, was für ein Leben ich führe, und welche Verantwortung, aber auch welche Möglichkeiten sich dadurch bieten. Sie sehen Gottes Licht in uns, im ganz normalen Alltag und sehen dann eventuell auch die Unterschiede zwischen ihnen und Leuten, die im Licht leben. So eine Situation ergibt sich jetzt ja auch für das Team, das nach Texas fliegt. Ihr dürft dort vor Ort Gottes Licht widerspiegeln. Ihr dürft diese Einladung ins Licht zu kommen aussprechen. Und die Kinder und deren Eltern werden euch da ganz genau beobachten. Redet ihr nur über das Licht oder lebt ihr im Licht? Das ist eine große Verantwortung, aber eben auch eine große Chance, das Leben im Licht zu präsentieren. Seid euch dessen bewusst. Und ich wünsche euch ganz viel Kraft und Gottes Segen dafür. Und natürlich auch allen anderen hier, die morgen wieder zurück an ihren Arbeitsplatz gehen, in die Schule oder sonst wohin. Lebt im Licht. Bleibt im Licht und seid ein Licht. Ein Leben im Licht lohnt sich. Da könnt ihr mal gerne meine Oma fragen. Heute mit 94 kann sie sich ein Leben ohne Licht gar nicht mehr vorstellen. sowohl in ihrer Wohnung als auch in ihrem Herzen. Und das wünsche ich auch uns allen, dass das Leben im Licht zur Normalität wird und nicht das Schauen auf das Licht aus der Finsternis heraus. Amen.